Der Schallaburg Podcast mit Marcel Charour.
Es ist nach wie vor ein Skandal, wie wenig Sportstunden so also ein Kind im Laufe seiner Gymnasial- oder Mittelschulzeit eigentlich hat. Das ist ganz gut in den ersten, in der Unterstufe, sagen wir mal, geht's, glaube ich, und dann versickert es. Dann wird nur noch geschaut, dass man irgendwelche mathematischen Formeln in sich hineinprügelt. Und in diese Richtung, definitiv, jedes dritte Kind, nicht nur in Österreich, ist übergewichtig. Jedes dritte Kind.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schallaburg-Podcasts. Ganz zum Einstieg habt ihr den Kinderarzt Andreas Böck gehört, der uns schon in der letzten Folge begegnet ist. Und in dieser Folge möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Handy versus Bewegung beschäftigen. Wenn man so in der Zeitung liest, dann könnte man es ja wirklich mit der Angst zu tun bekommen. 2 Stunden und mehr verbringen Kinder schon im Alter von 6 bis 9 Jahren in Österreich täglich vor dem Bildschirm. Und wenn man den Zahlen glauben möchte, die da so veröffentlicht werden über Übergewicht in unserer Gesellschaft, dann sind es fast 1/3 aller Kinder, auch ungefähr in diesem Alter, die leicht, mittel oder schwer Übergewicht haben, mit potenziell bedrohlichen Folgen für ihre Gesundheit, dann vor allem in der Zukunft. Was spielt das Handy in unserem Leben wirklich für eine Rolle und was können wir tun, damit wir wieder ein bisschen mehr in Bewegung kommen? Darüber habe ich für diese Folge nochmal mit der Soziologin Ulrike Zadler und mit dem Sportwissenschaftler Werner Quasnitzka gesprochen, die uns beide auch schon in der letzten Folge begegnet sind.
Ich habe vor einiger Zeit mit einem alten Herrn gesprochen, der hat mir sehr ausführlich seine Kindheit in Wien erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Sehr spannend.
Wie das war, aufzuwachsen auf der Straße und so in einer Zeit mit großer materieller Unsicherheit. Mhm. Meine Kinder verbringen den halben Tag damit, ins Handy hineinzuschauen. Leben meine Kinder wirklich besser heute, als dieser alte Mann gelebt hat vor 70 Jahren?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich bin sehr vorsichtig, Kindheiten zu vergleichen. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist. Was wir schon sehen, es gibt ja so ganz viele Schlagworte, die wir heute mit Kindheit in Zusammenhang bringen. Die verinselte Kindheit war ganz lang so ein Begriff, dass die Kinder sozusagen nur von einer Insel zur anderen sich bewegen. Also die Schule, der Chinesischkurs, der Fußballverein, zu Hause und dazwischen sozusagen gar keine Verbindungen herstellen konnten. Das hat der alte Herr aus Wien wahrscheinlich nicht, weil der hat sich sicher nicht viel zu Fuß durch die Stadt bewegt und hat da einen ganz breiten Radius gehabt, was heute ja auch aufgrund des Verkehrs und so weiter oft gar nicht möglich wäre. Aber, und da sind wir bei den sozialen Medien, auch deswegen nicht möglich wäre, weil die Eltern ja möglicherweise das Handy der Kinder tracken und dadurch wissen, wo die Kinder sich aufhalten. Und dann sofort einschreiten würden, wenn die sehen, dass die sich in so einem Radius bewegen wie dieser 70-jährige ältere Herr, der ihnen das erzählt hat. 70 haben gar nicht Sie gesagt, das habe ich dazu erfunden.
Genau, vor 70 Jahren war die Kindheit
vor 70
alles gut.
Jahren,
ja,
genau,
so ungefähr, ja.
Genau, also es ist wichtig zu sehen, dass Medien sind einfach Teil unserer Gesellschaft, das können wir nicht wegdiskutieren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, in allen Familien. Eine zentrale Frage ist, ab wann bekommen Kinder Zutritt zu Medien? In welchem Ausmaß bekommen sie Zugang? Und was machen sie dort? Und da haben Eltern auch die Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Also Eltern haben die Verantwortung, sich auseinanderzusetzen mit dem Medienkonsum ihrer Kinder. Das ist anstrengend. Da muss man technisch sich ein bisschen damit beschäftigen, man muss ungefähr wissen, was es gibt, man muss sich interessieren auch dafür und vielleicht mal schauen, was erleben die denn so auf TikTok. Ja, Kinder wollen das ja auch oft nicht, also die sind ja ganz froh, wenn sich die Eltern da nicht so viel dafür interessieren. Und die Eltern haben auch eine ganz große Vorbildfunktion. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir mit Volksschulkindern über Medienkonsum gesprochen haben und die haben ganz stark kritisiert, dass die Eltern dauernd am Handy sind. Auch im Urlaub und auch wenn sie eigentlich versprochen haben, dass man jetzt Zeit miteinander verbringt und dass sie sich ganz sicher am Sonntagnachmittag dann Zeit nehmen für die Aktivität mit der Familie. Und dann ruft jemand an aus der Arbeit und dann hebt der Papa schon wieder das Handy ab. Und die Mama hat auch ihre E-Mails angeschaut, ja, oder auf WhatsApp was geschrieben, was auch immer. Also Eltern haben da eine ganz große Vorbildwirkung, derer sie sich nicht immer bewusst sind.
Also liegt es schon ein Stück weit auch an mir, ein gutes Vorbild zu sein, wenn es darum geht, wie viel wird das Handy tagtäglich zur Hand genommen. Aber unsere Welt ist ganz generell irgendwie eine Welt der Verbote geworden. In den letzten Jahren zumindest kommt es mir so vor. Alles wird immer mehr eingeschränkt für die Kinder, immer weniger dürfen sie. Ob das vielleicht auch eine Auswirkung darauf hat, warum sich Kinder immer weniger bewegen? Das habe ich Werner Kwasnitzka gefragt.
Ja, das ist leider Gottes, sind Verbote oder Reglementierungen das Maß der Dinge in der heutigen Zeit. Das heißt, eine Wohnstraße ja, gibt es zwar immer mehr in Wien, aber dass sie dort wirklich das Leben abspielt, es ist mehr oder weniger, haben sie die Wohnstraße, glaube ich, eingeführt. Ich habe jetzt gerade auch ein Bild bei uns im 20. Bezirk, wo ich mir denke, okay, damit haben sie, weil dort zwei Schulen sind und eine Sportanlage den Verkehr beruhigt. Ja, und sie können zumindest sagen, du darfst dort nur Schritttempo fahren. Aber dass sich dort deswegen Leben abspielt oder Spiele wieder etablieren, wie sie früher bei uns der Fall waren, ja, sehe ich nicht. Ich sehe ja bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter im Gemeindebau sind alle Sandkisten, alle Rutschen, alle Klettergerüste abgebaut. Es hat eine Phase gegeben, da sind sie mit diesen weichen Böden ausgelegt worden, weil wir als Kinder haben eigentlich dort nur Asphalt gehabt. Ich habe auch einmal eine Karte am Kinn gehabt, weil der Kampf am Klettergerüst geendet hat, dass ich kopfüber gestürzt bin und am Asphalt mir halt eine Karte geschlagen habe. Ja, das ist alles natürlich, geht nicht mehr und die Betonsandkisten gehen nicht mehr, weil das ist alles zu gefährlich, das wird alles zurückgebaut und die Kinder haben eigentlich gar keine Möglichkeit, die sitzen dann dort auf den Bänken und sind, obwohl sie im Park sind oder im Freien sind, spielen sie wieder mit dem Handy.
Ja, wie viel sollen sich Kinder eigentlich bewegen? Für die ausreichende körperliche Bewegung von Kindern gibt es Empfehlungen. Diese werden auf nationaler Ebene immer wieder ausgearbeitet und sind auch international Standard. Die WHO gibt solche Bewegungsempfehlungen heraus, die Weltgesundheitsorganisation. Und die sehen wie folgt aus. Für Kinder von 6 bis 18 Jahren sollte Bewegung von mindestens 60 Minuten täglich stattfinden. Darüber hinaus sollten an mindestens 3 Tagen der Woche muskelkräftigende und knochenstärkende Bewegungsformen sowie zusätzliche Aktivitäten zur Förderung der Koordination und Beweglichkeit ausgeführt werden. Also salopp gesagt das, was man ein leichtes sportliches Training nennen könnte. Und das Traurige ist, dass diese Empfehlung, die weltweit Geltung hat, nur sehr wenige Kinder erreichen. Im Schnitt bewegen sich Mädchen an 3,8 Tagen pro Woche für mindestens eine Stunde täglich und Burschen 4,5 Tage. Beides zu wenig, um diesen Schnitt, den die WHO angibt, zu erreichen.
Du hast vorher gesagt, die Betonsandkisten sind entfernt worden im Gemeindebauhof. Heißt das, dass man die Betonsandkisten wieder aufstellen sollen, oder ist die Antwort eine andere in der Gegenwart?
Ich glaube, dass die Antwort eine andere ist, aber es ist grundsätzlich Spielplätze abzubauen, weil jetzt dort ein anderes Klientel möglicherweise wohnt. Vielleicht sind auch das die Hintergedanken. Ja? Also natürlich, in dem Gemeindebau waren früher viele Kinder, jetzt sind sehr viele Senioren und alternde Menschen. Aber es kommen ja wieder neue nach, das heißt, die werden ja wieder übernommen und die haben jetzt gar keine Spielflächen zur Verfügung. Und also Spielflächen sind da, freie Flächen sind da, weil die sind ja geblieben, aber die Geräte sind weg. Und ich glaube, dass man den Kindern zumindest die Möglichkeit geben sollte, pflanzen wir dort einen Wald hin. Ja? Also das sind zwischen diesen Bauten, das ist genug Wiesenplatz oder so, aber wir dürfen nicht auf die Wiese, wir haben Asphalt. Plätze, wo früher eben die Klettergerüste gestanden sind, die sind eingeebnet, da stehen zwei Bänke, einladend für Gameboy oder Gameboy Smartphone und Co., aber nicht sich zu bewegen dort. Ja? Und das ist, glaube ich, das Problem. Alles, was für Bewegungsreize anregend wäre, ist abgebaut.
Sollen wir als Erwachsene für Kinder Bewegungsräume gestalten oder kennen Kinder das auch selber?
Ich glaube, dass es Kinder sehr, sehr gut selber können. Und wir sollten die Möglichkeit geben, bei den Plätzen, die wir gestaltet haben als Erwachsene, das haben wir zum Beispiel gehabt, eine Sportanlage, die uns zur Verfügung gestanden ist. Also ich bin einfach nach der Schule, nach meinen Aufgaben auf die Sportanlage gegangen, manchmal vor den Aufgaben, weil man die dann halt bei schönem Wetter das Wetter ausnutzen wollte, sich mit Freunden getroffen hat und wir durften dort auf der Sportanlage fast alles benutzen. Also vom Rasen her über Kunstplatz, Kunstrasenplatz und was weiß ich alles noch. Kunstrasen hat es noch nicht gegeben, aber es war halt Asphalt, Handballfeld oder im Winter war es Eislaufen da, Natureis da. Das durften wir alles benutzen. Jetzt ist dieser Platz, obwohl es von einem Freund von mir geleitet wird, jetzt ist dieser Platz ein Platz der Verbote. Das darfst du nicht tun und das darfst du nicht tun und das. Und wenn zu viele Jugendliche kommen, dann entsteht Müll und Kinder kommen und das geht nicht und das können wir nicht machen. Also es wird durch die Strukturierung, durch die Wohlstrukturierung geht solch ein Platz verloren.
Als Eltern bemühe ich mich ja sehr. Ich packe meine Kinder ins Auto und fahre mit ihnen zum Tanzen und zu allen möglichen Freizeitangeboten. Und ich hoffe, dass das irgendeine positive Auswirkung hat. Gibt es Grenzen in dem, was ich meinen Kindern anbieten kann oder soll an strukturierten Bewegungsangeboten?
Da muss ich eigentlich den Psychologen, der bei uns den Vortrag schon gehalten hat beim Kongress, zitieren, dann, dass ich sage, also diese Überforderung, die wir dann, und das wird sicher für jedes Kind unterschiedlich sein, ja? Also wenn wir uns Kinder anschauen oder Eltern anschauen, die das Kind jeden Tag zu einer anderen Aktivität schicken, ja? Und wir wissen ja, sie sind permanenter Bestandteil von Kabarettprogrammen. Dass ich sage, Montag muss ich in den Geigenunterricht und am Dienstag gehen wir vor das Fußball spielen und Mittwoch ist Schwimmen und Donnerstag ist Tanzen und Freitag ist Reiten. Und überall bringe ich es hin und alles ist strukturiert, weil das beginnt um 5 Uhr und endet um 6:30 und das andere beginnt um 4 und endet um 5:30. Das heißt, das ist ein Korsett und ein stell dir du vor, du müsstest so leben.
Ah ja, ehrgeizige Eltern, da wären wir wieder bei dem Thema, das wir schon in der letzten Folge unseres Podcasts gehört haben. Was sollen Eltern für ihre Kinder tun und was ist für Kinder eigentlich noch angenehm, auch im Hinblick auf solche Sport- und ansonstigen Förderungsangebote? Da hat mir Ulrike Zartler bei dem Gespräch, das ich für die vergangene Folge für euch schon aufbereitet habe, noch ein paar Dinge gesagt, die ich uns allen Eltern da draußen ganz gerne mitgeben möchte.
Das Bedürfnis, Kindern möglichst viele Kurse zukommen zu lassen, muss nicht identisch sein mit einer zugewandten Haltung zum Kind. Das kann auch ein reines Durchorganisieren und Verplanen des Kindes sein. Das kann, also ich möchte auch nicht, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht die diejenige sein, die sich lustig macht über Chinesischkurse. Ja, es hat also ganz viele Dinge, auch das Beispiel vielleicht mit einem Sprachfehler ist möglicherweise nicht so gut gewählt, weil es ja Dinge gibt, wo es wirklich wichtig ist, dass man das sieht und wahrnimmt und dann auch was tut dagegen oder was tut dafür, weil man bestimmte Dinge fördern möchte. Wenn man sieht, mein Kind ist total expressiv und kann sich irrsinnig gut künstlerisch ausdrücken, dann wird es wahrscheinlich toll sein, wenn man dem irgendeinen Kurs organisiert, wo es da noch viel mehr machen kann in diesem Bereich. Ja. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist in dieser alltäglichen, in dem alltäglichen Leben mit Kindern, Kinder ernst zu nehmen und auch so mit ihnen zu kommunizieren, dass sie sich ernst genommen fühlen und Kinder eben nicht zu betrachten als Container, in die wir irgendwas einfüllen und wenn alles fertig eingefüllt und verarbeitet ist, dann ist es endlich gut. Diese Situation wird nicht eintreten und wir verpassen damit aber alles, was während der gesamten Kindheit passiert, weil wir gar nicht genau genug hinschauen, sondern nur darauf warten, was sich denn jetzt entwickeln wird aus diesem.
Warum gibt es keinen täglichen Sportunterricht für meine Kinder in der Schule? Das wäre für mich viel einfacher. Brauche ich nicht mehr in einen Sportverein gehen oder mich nicht mehr zu sorgen, dass sie genug Bewegung machen?
Also das, glaube ich, ist ein Trugschluss. Selbst wenn es das gäbe, und wir sind ja dabei, dass wir es versuchen, dann wäre es, glaube ich, trotzdem notwendig, weil wir haben ja mittlerweile gehört, dass für die 3- bis 6-Jährigen hat die WHO gemeinsam mit der EU umgestellt die Bewegungsempfehlungen und haben auf 180 Minuten Bewegung am Tag gesetzt. Ich hätte ja, wir waren ein bisschen in der Arbeitsgruppe beteiligt und ich hätte ja dafür plädiert, dass dann für die 6- bis 12-Jährigen zumindest 2 Stunden kommen, aber das ist wie auf dem türkischen Passar. Sie haben dann die 6- bis 18-Jährigen belassen mit 1 Stunde täglich. Wir kommen im Turnunterricht nicht auf diese 1 Stunde. Also wenn wir die Bewegungszeit an sich nehmen, dann wird diese 50 Minuten oder 45 Minuten Schulstunde ganz sicher nicht entsprechen 45 Minuten oder 50 Minuten Bewegungszeit, sondern wir wissen es aus Studien, dass zwischen 17 und 25 Minuten maximal Bewegungszeit ist. Das heißt, auch neben der täglichen Bewegungszeit oder Stunde wäre dann noch genug Zeit, die offen bleibt, dass wir überhaupt die Bewegungsempfehlungen erreichen können. Und das, was wir jetzt, also wir haben beim Nationalen Aktionsplan Bewegung durfte ich mitarbeiten und ich war im Bereich Bildung tätig. Und wir haben da festgestellt mit dem Professor Dr. Werner Schwarz, dass wir gesagt haben, eigentlich sollte es geben das Fach Sport, das Unterrichtsfach Sport. Das ist so wie Mathematik, da lernst du halt Sporttechniken und Methodiken, so wie in Mathematik rechnen lernen oder in Deutsch lesen und schreiben lernen. Und dann soll es geben darüber hinaus das Unterrichtsprinzip Bewegung. Das heißt, in jedem Fach Bewegung einbauen. Und das ist eigentlich der Hintergrund von der täglichen Bewegungseinheit. Das heißt, die Stundentafel werden wir jetzt nicht neu erfüllen und nicht mit 5 Stunden. Es geht sich eh schon immer aus. Ja, digitaler Unterricht und Einführungsunterricht und. Es kommen 1000 Bestrebungen. Jeder will mehr Stunden haben. Und wir wissen ja auch, Studien aus den skandinavischen Ländern, streichen wir 1 Stunde Schwedisch in Schweden dann und machen stattdessen Sport, werden die Kinder auf einmal besser in Schwedisch. Das wissen wir in der Neurowissenschaft, ja, das wissen wir aus der Lernbiologie. Wir wissen genau, dass es das bringt, dass wir Bewegung machen, um lernen zu können.
Das heißt, wieder mehr Bewegung in den Alltag integrieren.
Ja, und in die normalen Alltagsbewegungen, also in den normalen Alltagsfortbewegungen. Das heißt, zu schauen, dass ich zu Fuß in die Schule komme, das ist jetzt wahrscheinlich bei euch nicht möglich, aber dass ich möglicherweise bei uns, zu meiner Zeit, in meiner Schulzeit war es wichtig, da wurde die Bushaltestelle verlegt und direkt vor die Schule hingelegt. Und wir als Schüler haben gesagt, na endlich bitte, jetzt brauchen wir den blöden Weg nicht mehr gehen. Aber im Grunde wäre es gescheit, das wegzulegen. Ja? Wegzulegen von der Schule, dass die Kinder gleich angeleitet werden. Ich gehe dort zu Fuß hin. Oder ich fahre mit dem Roller hin. Oder ich fahre mit dem Radl hin. Oder ich fahre mit den Inlineskates hin, was auch immer. Aber diese Alltagsbewegungen hereinzubringen und sich auch diese Zeit zu nehmen, das auch ins Leben integrieren zu können. Ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt, weil wenn ich dann irgendwas nicht kann, weil jetzt kann ich nicht mehr tanzen, weil jetzt habe ich eine Verletzung gehabt, oder jetzt kann ich nicht mehr Tennis spielen gehen, weil ich eine Verletzung gehabt habe, oder weil es mich nicht mehr freut als Kind, ja, und dann bricht das weg, dann ist, bleibt wenig über. Und deswegen machen die Eltern das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag alles verschieden, unterschiedlich, weil irgendwas wird hoffentlich überbleiben. Und im Endeffekt ist es nur Stress. Und was das mit dem Kind ausmacht, wissen wir, dass wir genug Kinder haben, die, weiß ich nicht, in der Volksschule schon Tabletten nehmen, Psychopharmaka nehmen müssen, um zur Ruhe zu kommen.
Ja, da war wieder eine Menge dabei im Gespräch mit Werner Kwasnitzka, dem Sportwissenschaftler der Initiative Kinder gesund bewegen. Wenn ihr euch dafür interessiert, was alles angeboten wird für Schulen an zusätzlichen Bewegungsangeboten, auch von den Sportvereinen in Österreich, viele tausend Sportvereine gibt es in Österreich und viele hundert bieten gemeinsam mit der Initiative Kinder gesund bewegen auch in den Schulen Sportangebote an, die man sich unbedingt ansehen sollte, dann schaut doch vorbei auf www.kindergesundbewegen.at. Dort findet ihr alle Infos. Vorbeischauen solltet ihr übrigens auch auf der Schallerburg. Heuer, wie gesagt, unser Jahresthema Kind sein. Und auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich zu bewegen. Nicht nur in der Ausstellung, wo wir heuer unter anderem eine ganz tolle Bewegungsinstallation in einem unserer Ausstellungsräume haben, in dem man sehr viel entdecken kann, sondern auch in unserem Garten. Beim sensationellen Schallerburg-Drachen, ein Highlight für alle Kinder bei uns auf der Burg, oder bei unserem Bogenschießen. Jede Woche Samstagnachmittag gibt's das. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Nicht vergessen, bis zum 5. November ist die Ausstellung Kindsein auf der Schallerburg noch geöffnet. 5. November 2023. Würde mich freuen, euch zu sehen. Bis bald. Tschüss.